Sondersendung.
Ja, wir begrüßen euch zur Ausgabe 14 der Sondersendung. Herzlich willkommen. Die Sondersendung erwacht zu neuem Leben. Und ich selber bin der Simon und ich begrüße den Gero und den Ebo. Grüßt euch ihr beiden.
Hallo, Grüße aus Wien.
Hallo, Grüße aus Frankfurt.
Ja, ihr wundert euch wahrscheinlich, warum hier ganz andere Namen sind und warum wir anders klingen. Die Sondersendung von früher kennen, die kennen ja die Claudia und den Ralf und den Tim. Und wir haben uns auf der RC3 dieses Jahr getroffen, also auf dem Chaos Communication Kongress, und hatten irgendwie überlegt, einen Podcast, einen Crossover-Podcast zum Thema Podcasting wieder zum Leben zu erwecken, und haben dann überlegt, ob wir da ein ganz neues Format starten oder ob wir vielleicht die Sondersendung bzw. den Sendezentrums-Podcast wieder zum Leben erwecken. Haben dabei Tim und Ralf mal angefragt und die haben gesagt, da spricht eigentlich nichts dagegen. Und deswegen hört ihr jetzt die erste Ausgabe, die wir so ein bisschen als eine Nullnummer gestalten wollen und mal drüber sprechen, wie wir eigentlich dazu gekommen sind, wo die Idee herkommt und was so unsere Beweggründe sind. Und dazu machen wir erstmal so eine kleine Vorstellung, wer wir eigentlich sind, wie wir zum Podcasting gekommen sind, damit ihr uns so ein bisschen kennenlernt, wisst, wer die Leute hinter den Stimmen sind. Und ich denke, da steigen wir direkt mal ein. Ja, ich würde den Ball mal zu dem Erich oder Ebo als erstes schießen. Du hast schon gesagt, aus Wien bist du.
Genau.
Wie bist du denn überhaupt zum Podcasten gekommen?
Ja, das ist jetzt, danke mal und nochmal Grüße aus Wien. Und wie bin ich zum Podcasten gekommen? Angefangen hat das Ganze vor 7, 8 Jahren, indem ich immer gedacht habe, da wird sehr viel darüber gesprochen. Und wie kann ich mir das überhaupt einmal anhören? Also der Einstieg war natürlich klassisch als passiver Hörer. Und da waren in Teams eine Podcast, die erst, nämlich die Freak Show, die mich zum regelmäßigen Podcast-Hörer gemacht haben. Dann eben auch gleich diese Formate. Und so nach 4 Jahren Zuhören haben wir gedacht, das würde mich jetzt interessieren, das einmal selbst zu probieren. Und dann habe ich mal versucht, mir ein Mikrofon anzuhängen und eine Software runterzuladen und mit einem Kollegen anfangen zu sprechen. Und nachdem ich selbst aus der IT-Branche komme und mit so ein bisschen Schwerpunkt Datenschutz, Datensicherheit, haben wir gedacht, wir machen einen IT-Podcast für Hörer oder für unsere Kunden auch, die vielleicht in der IT nicht so tief drinnen sind, und haben wir versucht, dieses Format aufzubauen, nennt sich Augmented Reality, und da laden wir uns immer wieder Hersteller ein oder Spezialisten, die erzählen, wie ihre Produkte funktionieren oder welche Trends gerade am Markt sind. Und das hat recht gut funktioniert und das hat dann, ist eigentlich dann zu einem Hobby geworden. Und dann vor einem Jahr haben wir mit einem Freund, der früher Kabarett gemacht hat, den sogenannten gemischten Satz erfunden. Das muss man wissen, was das ist. Das ist eine typisch wienerische Weinsorte, die aus 3 Reben besteht und genau reglementiert ist, was da drinnen sein darf. Und dieser gemischte Satz ist natürlich typisch für Wien und genauso ist unser Podcast typisch für Wien. Wer uns Wiener verstehen lernen möchte, muss den Podcast hören, weil wir sind ja zum Glück im letzten Jahr zur unfreundlichsten Stadt gewählt worden, weltweit. auf diesen Titel sind wir sehr stolz, das beschreibt uns wunderbar als Wiener. Und das, so bin ich zum Podcasten gekommen und mir macht es irrsinnig viel Spaß.
Auf jeden Fall in die Shownotes reinpacken. Sehr schön. Ja, Gero, wie war es bei dir?
Ja, also bei mir, ich bin in den Zaubertrank gefallen mit Tim und Holger, mit Not Safe for Work. Das war so meine Einstiegsdroge. Und habe sehr viel gehört und immer mehr und immer mehr. Und mich hat vor allen Dingen auch diese Technik interessiert, was man da alles machen muss, was da alles dazugehört. Und nach und nach ist dann so in mir der Wunsch entstanden, selber was zu machen. Und das ist relativ schwierig gewesen, da erstmal reinzukommen. Dann habe ich ein paar Folgen gemacht, das ist dann aber irgendwie ein bisschen abgeebbt, und ich wollte mich aber weiter engagieren und habe dann viel im Sendegate geschrieben und bin dann auch über Umwege zu der Ultraschallgruppe gestoßen, und wir schreiben da jetzt so ein bisschen an der Doku. Und in dem Zusammenhang hatten wir auch, wo haben wir uns getroffen, wo war das genau? Das war beim, hilft mir jemand?
RC3 meinst du?
Ja, genau, da hatten wir uns getroffen, und weil wir das irgendwie ein bisschen vorstellen wollten und auch gucken, ob einer mitarbeiten will, Und da tauchte der Erich auf, da tauchtest du auf, Simon. Und so hat sich das alles hier ergeben, dass wir gesagt haben, wir wollen ein bisschen was machen, um Make Podcasting Great Again. Also ein bisschen einfach das einfacher zu machen für alle. Und ja, ich kann nur sagen, der gemischte Satz, der hat mich irgendwie auch erreicht. Ich habe mir das jetzt, also wir kennen uns ja noch gar nicht so lange, ne? Ich habe das jetzt auch ein paar Mal gehört, habe mich königlich amüsiert. Und so haben wir gedacht, dass wir uns hier zusammentun, um das Einsteigen beim Podcasten allen näher zu bringen. Das war so unsere Idee, weil es gibt sehr viele Podcasts, die im Detail auf die Sachen eingehen und vielleicht kriegen wir es hier hin, so Leute zu bewegen, damit anzufangen oder die Sache zu verstehen. Das war so der Beweggrund, warum wir jetzt hier gesagt haben, wir machen weiter. Und Simon hatte halt die Verbindung zum Sendegate und auch zu den Leuten dort und deswegen sind wir jetzt hier, denke ich.
Genau. Bei mir war die Reise so ein bisschen anders. Ich habe in Erlangen studiert und ab dem zweiten Semester im Fraunhofer-Institut dort gearbeitet. Und das Fraunhofer-Institut für integrierte Schaltungen ist ja die Geburtswiege von MP3. Und ich war zwar eigentlich in der Hochfrequenztechnik, aber ein Stock über uns waren die Audios, haben wir die genannt. Also die Audioabteilung, quasi sehr viel mit MP3 gemacht worden ist. Und kann sich vielleicht vorstellen, so in den 90ern als Student und Musik war man da sehr MP3-affin, Stichwort Winamp und später Napster und solche Dinge. Und hatte sehr früh dann irgendwie so ein Faible für digitales Audio, dann auch beruflich sehr viel mit dem Thema Wissensbewahrung zu tun gehabt. Also wie kann man so Erfahrungswissen übertragen, wenn Menschen Unternehmen verlassen oder irgendwie ins Ausland gehen oder so. Und da haben wir angefangen mit so Audiorekordern zu arbeiten. Das war natürlich noch kein Podcast-Equipment. Ich erinnere mich noch an so Sony-Mini-Disc-Recorder und so ganz gruselige Olympus-Diktiergeräte, erstmal mit Kassette und dann später eben auch digital. Und so hatte ich da recht viel schon mit Audio zu tun, habe selber so die ersten Aufnahmen mal experimentiert in 2005. Also meine ersten zwei Episoden waren 2005 und dann ist lange nichts passiert. Und dann kam ich tatsächlich über so einen Kontext des Lernens. Also wir haben so einen Online-Kurs gemacht in 2013, wo es immer so wöchentlich so einstündige Sessions gab und da hat mich irgendwie jemand angepingt und meinte, könnt ihr nicht das, was ihr auf YouTube stellt, das waren so aufgezeichnete Google Hangout Sessions, er fährt irgendwie jeden Tag in Frankfurt eine Dreiviertelstunde mit öffentlichen Verkehrsmitteln und würde das gern einfach nur hören und haben dann da quasi die Audiospur von dem YouTube-Video extrahiert und das als Podcast bereitgestellt. Und nachdem dann dieser Online-Kurs vorbei war, kam irgendwie einen Monat später, kamen so die ersten Mails, es war ja so gut, dass man da immer mal was sich anhören konnte, ob man das nicht fortsetzen können und das habe ich dann als Podcast quasi fortgesetzt und habe mich dann auch so ein bisschen damit befasst, weil ich eigentlich aus einem ganz anderen Eck dazu kam, was es dann da für Menschen gibt, die sich damit auskennen und wo man sich dazu austauschen kann. Und weiß gar nicht, bin, glaube ich, damals auch über Tim und Meta-Ebene irgendwie in diese Vorgänger von der Subscribe-Konferenz, waren ja diese Podlove-Workshops, Podlove-Developer-Workshops hieß es, glaube ich, ne? Noch bevor es Sendegate gab, also die Online-Community, und bin dann da einfach mal hingefahren und bin dann da so langsam reingerutscht in die Community, später dann Podcast-Pate auch geworden, wo auch die Idee ist, Leuten zu helfen quasi zum Einstieg ins Podcasting. Genau, das war so mein Weg dazu. Und habe einen eigenen Podcast, der so, ja, mir mal vorgenommen monatlich, aber das wie immer schafft man das natürlich nicht, eher so zwei- oder dreimonatlich im Schnitt wahrscheinlich erscheint. Und ich habe sehr viel mit internem Podcasting zu tun, also Menschen in Organisationen zu helfen, ihre Podcasts zu starten, wo vielleicht die Barrieren sogar noch größer sind, als du es jetzt beschrieben hattest, Gero, im Internet. Ne? Da ist ja zumindest mal der Weg, klick mir ein eigenes WordPress und entscheide mich, welche Tools ich nutze. Der ist ja noch ein bisschen einfacher. In vielen Organisationen ist es sehr strikt, was es da an Infrastruktur gibt. Und man muss überhaupt erstmal dran arbeiten, dass jemand überhaupt eine Chance hat, eine Plattform zu bekommen, auf der man podcasten kann.
Was ich sehr lustig finde, sind diese Wörter wie Winamp, Napster und Minidisc. Daran merkt man, dass wir doch schon länger auf der Welt sind.
Ja, absolut. Und ich meine, es gibt ja durchaus Brücken. Ne? Gero arbeitet an Ultraschall. Die Leute, die das Reaper machen unter Ultraschall, sind die gleichen Leute, die damals Winamp gemacht haben. Und
genau.
Das, was einen damals so gefreut hat, dass man sein Winamp skinnen konnte, ne? Und so das Beste war, auf der Party irgendwie den coolsten Winamp-Skin zu haben. Das sind ja genau die Funktionen, die heute eben ermöglichen, aus Reaper, was ja eigentlich eher ein Schneideprogramm für Musik ist, eben so eine coole Podcasting-Schnittsoftware zu machen. Ne? Also da ist zwar eigentlich lange her, aber gibt es durchaus so Brücken aus der Vergangenheit nach heute.
Sehr interessant.
Genau, und wir haben ja da auf der RC3, also ich hatte da einen Workshop, Gero, du und noch ein Kollege aus dem Ultraschall-Doku-Team, wo ich eigentlich ziemlich spät dazugekommen bin. Ich weiß gar nicht mehr, hilf mir auf die Sprünge, wie hieß der? Das hatte was mit Ultraschall-Doku zu tun und es gab eine Landingpage dazu und im Kern stand da irgendwie drauf, ihr wollt irgendwie anfangen, Nutzerdokumentation für Ultraschall zu machen, weil bisher gibt es ja hauptsächlich die Videos, ne, so wie ich das wahrgenommen habe, die langen Videos. Und ihr habt euch vorgenommen, da auch etwas mehr textuelle Dokumentation zu machen.
Ja, das habe ich zusammen damals irgendwie mit dem Nucleus gemacht. Der hat praktisch diese ganze Initiative gestartet mit der Doku. Da hatten wir uns ein Jahr vorher kennengelernt, weil Ralf auch immer gesagt hat, es fehlt halt einfach an Doku und das ist schwierig, ist ja alles da auf Sendegate, aber so eine Doku wäre halt doch gut, weil es halt wirklich einfacher ist, am Stück was zu lesen. Und da haben wir uns so zusammengetan. Das war so ähnlich wie jetzt, wie wir uns jetzt auch gefunden haben, hat sich dann da dieses Doku-Team gefunden. Und das sind jetzt so 4 Leute, die eigentlich alle 14 Tage sich mal treffen. Wir nennen das immer betreutes Schreiben, die dann irgendwie einfach versuchen, die ganzen Möglichkeiten, die Ultraschall bietet, aufs Papier zu bringen. Es wird noch eine ganze Weile dauern, bis das alles fertig ist, aber will da jetzt auch nicht zu viel teasern, aber so ist es entstanden. Also es ist praktisch aus den Events, wenn man sich da engagiert, entstehen schöne Dinge, glaube ich. Also das ist ja jetzt auch ein Beispiel dafür. Also Ultraschall-Doku ist da für mich entstanden, dieser Podcast. Also kann eigentlich nur jedem oder jeder raten, sich an diesen Events zu beteiligen. Es macht halt auch Spaß, ja, Leute kennenzulernen und Dinge anzuschieben, die halt jenseits des Berufsalltags sind. Und das ist irgendwie auch ganz anders als beruflich was zu tun, weil es halt alles auf Freizeit, freiwilliger Basis basiert und soll Spaß machen. Und das steht im Vordergrund und dann macht es auch ein bisschen Spaß.
Ja, meine Hoffnung ist tatsächlich auch, jetzt haben wir zwei Jahre Pandemie hinter uns, dass diese Events dann auch in naher Zukunft auch wieder in Präsenz oder zumindest hybrid stattfinden, ne? Weil ich fand die letzten 2 Jahre jetzt, also es war gut, dass wir auch aus der Sendegate-Community und auch das Sendezentrum virtuell gemacht haben, ne? Also die letzten 2 RC3, die haben ja virtuell stattgefunden, die Vorträge alle im Livestreaming. Für die Interaktion gab es diese Work-Adventure-Welt, wo wir auch das Sendezentrum nachgebaut haben. Ich glaube, es wäre nicht gut gewesen, wenn wir da gar nichts gemacht hätten, ne? Dann wäre wahrscheinlich in der Community mehr noch eingeschlafen. Aber diesen Takt, den wir früher hatten mit Subscribe-Konferenzen, ne, wo man sich dann überlegen konnte, was stellt man denn auf der nächsten vor, ne? Was ist der, freut sich drauf, was der nächste Schritt bei Studio Link, was bringt die nächste Reaper-Version. Also ich glaube, so diesen Fortschrittstreiber durch die Veranstaltungen, das hat man im Virtuellen weniger gehabt, als das in Präsenzzeit noch war. Weiß nicht, wie da euer Eindruck war.
Aber du spielst mir gerade so schön den Ball zu, deswegen frage ich mal, was steht denn irgendwie 2022 alles an, irgendwie an so Events, die vorkommen. Ich war jetzt auf dem Winter-Podstock, den hatte ich mir angeguckt, der ist ja jetzt schon vorbei, aber da gibt es ja noch einiges, was jetzt wirklich auch so, wie du gesagt hast, geplant ist, dass es wirklich Präsenzveranstaltungen sind.
Ja, also das, was mir jetzt als nächstes einfällt, und da war tatsächlich auch die erste Sondersendung, wir hatten gerade mal reingehört in die alten Ausgaben, nämlich von der Republika. Da war der Maha, glaube ich, zu Gast. Und die Republika ist tatsächlich in Berlin in neuer Location geplant und auch wieder in Präsenz. Und ich hatte im Sendegate schon mal die Podcast-Partinnen, also das Multiplikatoren-Netzwerk dort angeschrieben, ob da nicht Leute Lust haben, dieses Jahr mal wieder bisschen was zu machen und aktiver zu werden. Und ich bin eigentlich auch entschlossen, auf jeden Fall nach Berlin zu fahren. Das ist 8. bis 10. Juni. Also
Juni, ne? Ja.
Genau. Und wir hatten da mal, ich weiß gar nicht, ich habe es einmal erlebt, ich weiß nicht, ob es öfter war. Da hatte wahrscheinlich der Tim, glaube ich, war das, oder Claudia, einfach Sofas organisiert und wir hatten die Roll-Ups von der Subscribe da stehen. Und da war quasi wie so ein kleiner Podcaster-Tisch mit einem Publikumsmikrofon und man konnte sich da hinsetzen und quatschen und Sachen aufnehmen. Also ich könnte mir vorstellen, dass das so ein nächster physischer Anlaufstelle sein könnte. Ne? Und was ich wie dazu steht, ich finde es so jetzt in der Zeit nach der Pandemie dann eigentlich auch immer spannend zu sagen, wenn wir was in Zukunft in Präsenz machen, immer das Virtuelle auch mitzudenken. Ne? Man hat ja gemerkt, es gibt Leute, die finden es total super, virtuelle Veranstaltungen. Es gibt andere, da gehört auch Tim dazu, der sagt, für ihn ist das gar nichts. Und ich kann mir vorstellen, dass man da so in Zukunft irgendwie das Beste von beiden Welten verbinden kann, ne? Und sagen kann, klar wird jetzt nicht jeder im Juni auf die Republika kommen, aber dann, dass man da eben eine Möglichkeit hat, sich auch virtuell einzublenden und mit dem Podcast-Partner virtuell in Kontakt zu treten.
Kann ich nur aus meiner Sicht sagen, ich finde diese Hybridveranstaltungen wirklich super, wenn man sich es eben aussuchen kann, auch mal präsent sein will oder wenn es sich nicht ausgeht, kann man zumindest virtuell dabei sein und gerade das jetzt aus Wien anreisen, immer ist vielleicht ein bisschen schwieriger, weil viele dieser Veranstaltungen ja in Deutschland sind. Also ich bevorzuge diese hybride Welt und mir gefällt das und hoffe, dass sie das auch etabliert.
Ich kann auch nur sagen, das war ein großes Thema beim Winterpodstock, weil der Sommerpodstock ist geplant für den 1. bis 3.7.22 und da war genau das Thema, wie macht es die Orga, diese Hybridveranstaltung sicherzustellen. Also ich glaube, für die Orga ist das auch eine Riesenherausforderung. Vielleicht ist es auch für den einen oder anderen, der früher Orga gemacht hat und sich jetzt sagt, zum 12. Mal dieselbe Veranstaltung. Das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen andere Herausforderung. Vielleicht kann man da jemanden akquirieren oder begeistern, da mitzuarbeiten, weil da fehlt es wirklich an Leuten. Also das war wirklich ein großes Thema bei dem Winterpodstock, zu sagen, wie kriegen wir diese Hybridveranstaltungen organisiert.
Ne? Ja, und ich glaube auch, also was sich so rauszeichnet bei einigen Veranstaltern, da habe ich so ein bisschen mein Ohr dran, die sagen, naja, Präsenzveranstaltung, das haben wir lange gemacht, das geht einfach. Online-Veranstaltung haben wir jetzt gelernt und viele sagen so, Hybrid ist eigentlich die Königsklasse. Also das ist sehr schwer, dass sich Leute in Präsenz und virtuell auf Augenhöhe begegnen können. Und wenn man da so ein bisschen tiefer bohrt, woran das liegt, ist ein ganz großer Knackpunkt Audio. Also viele Leute in einem Raum zu haben und andere im Raum zu haben. Klar, das ist wichtig, dass ich die sehe und weiß, wer da auf Entfernung dabei ist. Aber ein ganz großer Knackpunkt ist, wie kriege ich gute Audioqualität hin? Ne, weil es eben nicht so ist, dass man sagt, man setzt halt jeden mit seinem Videokonferenz-Headset einfach da in den Raum oder man stellt einfach ein Freisprechmikrofon in den Raum. Da wäre meine Hoffnung, dass wir bei uns in der Community und in der Szene den großen Vorteil haben, dass da einfach sehr viel Know-how da ist über Audio-Equipment und wie man das macht und wie man Rückkopplungen vermeidet, wie weit Mikrofone von Menschen weg sein müssen. Und deswegen wäre ich da eigentlich recht optimistisch, wenn wir da alle zusammen anpacken, dass wir da ganz gute Dinge hinbekommen können. Wäre, fände ich, auch so, so ein Wunsch, ne, dass man, wenn jetzt jemand Sachen organisiert, ne, mit Sebastian hatte ich auch schon mal Kontakt aufgenommen, wir hatten ja auch mal überlegt, ob es nicht wieder dieses Jahr vielleicht eine Subscribe 11 geben sollte, ne, dass vielleicht so ein bisschen die Organisatoren der einzelnen Veranstaltungen und Organisatorinnen sich da zusammenschließen und wir einfach dieses Know-how auch zusammentragen, wie es geht. Ich hatte auf unsere Liste zwei Events noch geschrieben, die sich mehr so in Richtung In-Organisationen richten. Also wir hatten bei der Firma, wo ich arbeite, letztes Jahr, als alle so die Zoom-Fatigue hatten, also irgendwie müde waren, in Videokonferenzen zu sitzen und über Weihnachten dann auf einmal Clubhouse so groß geworden ist, mal eine Idee, die lange schon geschwelt hatte, in die Tat umgesetzt, nämlich ein reines Audio-Barcamp, also ein Barcamp zu machen ohne Videosharing und ohne Webcam. Haben das dann letztes Jahr in Mumble gemacht, um halt da sehr gute Audioqualität zu haben. Das hat auch von der Audioqualität gut funktioniert. Das Feedback war allerdings, dass es ein bisschen hakelig ist, in Mumble reinzukommen. Einige haben aus ihren Firmen oder von ihren Organisationen berichtet, dass die Tools nicht nutzen durften, dann auf Privatrechner ausweichen mussten. Und deswegen haben wir jetzt dieses Jahr gesagt, wir machen mal wahrscheinlich einen im Sendegate unpopulärerer Weg, nutzen mal ein Tool, was sonst viele eben in ihren Organisationen nutzen und machen das Audio-Only-Barcamp auf Microsoft Teams und nehmen aber den Leuten dort trotzdem das Recht, Screensharing zu betreiben oder ihre Webcams anzumachen, dass man eben da auch nur auf der Audioschiene unterwegs ist. Und insbesondere eben auch ermutigen wir die Leute, da rauszugehen und quasi im Laufen, beim Spazieren, beim Wandern irgendwie an Audio-Sessions teilzunehmen. Ne, weil das ist was ich bei mir gemerkt habe jetzt in den letzten 2 Jahren. Irgendwie jede Besprechung, jede Schulung, jeder Workshop, alles sind Videokonferenzen. Und wenn man da den ganzen Tag vor der Mattscheibe hockt, dann meldet sich irgendwann die Wirbelsäule und man kriegt Kopfschmerzen und so weiter. Und das finde ich ganz schön, dieses Audio ermöglicht halt die Outdoor-Teilnahme.
Interessant. Das am Konzept, ja.
24.03.
Und wie wird das noch publiziert? Wo wird man das finden dann, damit man teilnehmen kann?
Ja, es gibt ja für die vielleicht jetzt die Sendung das erste Mal hören, das Sendegate noch nicht kennen. Im Sendegate gibt es einen Community-Kalender, wo quasi für jedes Jahr so monatsweise drinsteht, was es für Veranstaltungen gibt. Und dort habe ich das reingeschrieben und da ist der Link drinnen. Da findet man den. Kann man in die Shownotes, würde ich sagen, den Sendegate-Kalender verlinken, weil da findet man auch viele andere. Also auch das Podstock zum Beispiel ist da verlinkt. Die Martin und das Team vom Sendegarten-Podcast, die nutzen das, glaube ich, immer, um in ihren Episoden einfach vorzulesen, was so im nächsten Monat oder in den nächsten 2 Monaten die Veranstaltungen sind. Das finde ich eigentlich ganz schön. Da hat man auch nochmal so einen Weg, wo quasi alle Veranstaltungen publiziert werden. Also das vielleicht auch als Tipp. Ja. Sendegarten-Podcast abonnieren.
Simon, du hast jetzt schon wieder 2 Begriffe genannt. Ich glaube, auf die sollten wir noch eingehen. Sendegarten und Sendegate. Was findet man dort? Was ist das?
Genau, also der Sendegarten, das ist vielleicht einfacher erklärt, das ist einfach ein Podcast-Format, das über die Podcast-Szene podcastet. Ne? Also die berichten einfach, was gibt's Neues im Podcasting. So ein bisschen ähnlich, wie wir uns das auch vorgenommen haben. Ich würde sagen, Sendegarten richtet sich eher an Leute, die in der Szene schon ein bisschen tiefer drin stecken. Da werden jetzt weniger so Grundbegriffe erklärt, sondern man muss schon so ein bisschen wissen, was es alles gibt. Wir haben uns ja vorgenommen, insbesondere auch für Neulinge irgendwie das Thema zugänglich zu machen. Ne? Also das könnte eine schöne Kombination sein. Das ist der Sendegarten. Und das Sendegate ist quasi eine Website, also ein sehr modern anmutendes Diskussionsforum oder soziales Netzwerk. Da kann man streiten, was das für eine Plattformart ist. Steckt Discourse dahinter? Hat der Ralf irgendwann mal initiiert. Und das ist quasi so die zentrale Community, würde ich sagen, zum Thema Podcasting im deutschsprachigen Raum. Das sind, glaube ich, meines Wissens nach, als ich das letzte Mal geguckt habe, irgendwas um die 4000 Menschen irgendwie aktiv. Gibt es verschiedene Kategorien, Senden, Anhören, Technik, Einstiegspunkt für Neulinge. Da muss ich sagen, wenn ich irgendwie Fragen habe rund um Podcasting, wenn man da seine Frage adressiert, das dauert eigentlich selten länger als einen Tag, dass man da eine Antwort bekommt und irgendwie Leute findet, die einem helfen. Und auch ganz viel Threads findet, Diskussionen findet aus der Vergangenheit, wo Mikrofone empfohlen werden, Formate beschrieben werden und so weiter. Also das ist eine riesengroße Schatzkiste.
Ja, das hast du jetzt schön beschrieben mit der Schatzkiste. Also es ist wirklich, wenn man noch nicht weiß, wie man es angehen soll, dann findet man dort zumindest schon einmal ein bisschen einen Überblick oder man kann sie mal einlesen.
Genau. Man kann, was ich immer Leuten mitgebe, wenn ich weiß, dass sie das erste Mal dahin kommen. Also ich finde, dadurch, dass es im Kern ein Forum ist und das ja so nach First-in-First-out-Prinzip funktioniert, also so ältere Diskussionen werden nach hinten geschoben und neue Kommentare holen die Sachen wieder nach vorne, so ein bisschen wie man es vielleicht von Twitter oder LinkedIn oder Facebook oder so kennt, ist gerade für Neulinge am Anfang die Orientierung erstmal ein bisschen schwierig. Es gibt dann dieses Kategoriensystem, da kann man sich thematisch Zugang schaffen. Aber anders als jetzt bei Wikipedia oder einer Webseite, die irgendwie ein Thema behandelt, hat man nicht so für einen Einsteiger jetzt so ein Podcasting 101 oder Basics für Podcaster und Podcasterinnen, die einen da so langsam ranführen. Also da muss man sich ein bisschen Zeit nehmen, um die einzelnen vielen Schubladen des Schatzkästchens auch zu durchforsten und mal die Suche zu verwenden. Und wenn man gar nicht weiter weiß, einfach keine Angst, einfach einen Post schreiben und fragen, was man sucht. Ganz oft reagieren dann Leute einfach mit einem Link und die schicken einen dann schon in die richtige Richtung. Ne? Also das Schlimmste wäre, wenn jemand so abblockt, weil er sagt, ah, das ist so unübersichtlich, dass ich mich da gar nicht zurechtfinde. Genau, ich weiß nicht, wofür nutzt ihr das so? Also nutzt ihr Sendegate? Ich meine, wir haben einen Chat dort, ihr seid da aktiv, habt einen Account. In welchen Ecken seid ihr da so unterwegs?
Ja, was für macht mich ihr war denn? Es tatsächlich der Zugang, ich habe angefangen mit Audacity als Aufnahmetool und ja, mit irgendwelchen billigen Mikrofonen herum. Dann haben wir gedacht, das muss ja mehr geben. Und dann bin ich eben über Sendegate auf Ultraschall gestoßen, Reaper. Dann haben wir eben auch anschauen können, welche Hardware-Setups vorgeschlagen werden von wirklich allen Preisklassen, wo man schon mit billigeren Varianten sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen kann. Und das war schon für mich schon sehr wichtig, darauf sich einlesen zu können. Und wie du sagst, dieses Schatzkästchen zu öffnen, je länger man drinnen ist, desto mehr entdeckt man, desto mehr findet man, bis hin zu Podcast-Formaten, die vorgestellt werden oder auch Podcaster zu finden, wenn man mit jemand anderem einen Podcast aufnehmen möchte. Also ich habe es wirklich, oder ich lese es gerne, es ist eine wöchentliche Pflichtlektüre für mich, immer zu sehen, was Neues gibt. und was sich verändert hat.
Und Gero, ich glaube, ihr habt mit Ultraschall auch, also für Ultraschall gibt es einen eigenen Einstiegspunkt sogar, ne, als Kategorie.
Ja, das ist da einzeln vertreten. Ich versuche irgendwie so viel zu helfen, wie es geht im Moment. Es ist so eine kleine Manie geworden, da immer reinzugucken jeden Morgen und vorm Aufstehen Sachen zu beantworten, wobei ich, also der Ralf hat es mal schön ausgedrückt, ich liege oft knapp daneben, so dreiviertel richtig, bisschen, manchmal fehlt das Quäntchen, um es ganz richtig zu machen, aber ich glaube, das zeichnet eigentlich so eine diese Community aus, dass man sich halt gegenseitig versucht zu helfen, so gut es geht. Also das habe ich habe auch nur gute Erfahrungen gemacht und es ist schon ein ziemlicher Flausch im Sendegate, finde ich. Also das ist wirklich ein sehr, sehr angenehmer Umgangston. Ja. Was mir noch eingefallen ist, wir hatten ja auch, als wir uns da kennengelernt haben oder getroffen haben und das zu der Idee kam, diesen Podcast zu machen, hattest du, Simon, ja dieses LernOS-Podcasting vorgestellt, diesen Leitfaden. Das ist ja auch so eine Open-Source-Idee, dass man praktisch diesen Nachteil, den man vermeintlich hat im Sendegate, dass da nichts strukturiert ist, vielleicht mal überführt in eine strukturierte Form. Das fand ich auch ganz schön, die Idee, dass man halt sagt, okay, da ist so viel drin und vielleicht kann man es ja mal strukturieren und in eine Form bringen, die einem es erleichtert, das genau zu finden, was man gerade sucht.
Ja.
Das geht so ein bisschen.
Ja, genau. Da ist eigentlich der Ansatz quasi wie so ein, wie soll ich sagen, so ein Medium zu sein, um Leute quasi thematisch ans Podcasten ranzuführen. Ne? Der hat so ein, der Leitfaden, können wir den Link in die Shownotes packen, so ein Grundlagenkapitel, wo man mal so die Grundbegriffe, Audiotechnik, Formate, Podcasting-Workflow, Hardware, Software und so im Überblick bekommt. Und dann ist eigentlich die Idee, dass man Leute in einem Quartal, also einen so einem Lernsprint, nennen wir das, ranführt, wirklich einen Podcast zu machen. Weil meine Beobachtung war auch über die einzelnen Subscribes, die waren ja im Jahrestakt. Man hat dann, wenn man als Podcast-Party unterwegs war, mit jemand gesprochen in einem Jahr und hat gesagt, ja, ich habe schon alles gekauft, Mikrofon und weiß schon, mit wem ich sprechen will und so. Und dann hat man den im nächsten Jahr getroffen und dann hat einem das Gleiche erzählt. Also es war so für viele schwierig zu starten. Und in dem Lernpfad ist quasi die Idee, die Leute so, also etwas pushy zu sein und die wirklich dazu zu drängen, möglichst schnell auch mal was aufzunehmen, sich Feedback zu holen, eine Website aufzusetzen, um die Prokrastination, also das vor sich herschieben, zu vermeiden. Und das setzt tatsächlich auch auf vielen Quellen auf, die aus dem Kontext jetzt des Sendezentrums entstanden sind. Also ich habe früher ganz oft von Tim, der hatte mal für die Webseite als pb21.de so ein Dokument geschrieben, Podcasting für Einsteiger und Einsteigerinnen, glaube ich, war so ein zweiteiliges PDF, wo so Mikrofongrundlagen und was gibt's eigentlich für Formate und damals noch sehr stark so Analog-Hardware wie der Lautsprecher-Podcast, ne, Mischpulte, Effektgeräte und so weiter drin waren. Und irgendwann hatte PB21, haben die mal ihre Webseite umstrukturiert und dann waren die PDF-Links auf einmal weg. Ne, und dann habe ich versucht, das zu retten, erst eben in den Wikibook und dann eben in diese Leitfadenform. Und dann haben wir, glaube ich, weiß gar nicht, ob das die Subscribe 8 oder 9 war, der Zirkusliebe im Sendegate, der hat mal so schöne Sketchnotes gemacht zu Podcasting.
Oh, die waren
ja, das ist schön, eigentlich ja. Die super, ne? Und das ist eigentlich eine ganz lange Sketchnote, ja. Also so ein super hohes und schmales Format. Und er hatte die aber auf der Subscribe dabei, ich glaube in DIN A3 oder DIN A2 sogar ausgedruckt. Und die hat man dann so an die Wand geklebt. Na, und wenn dann Neulinge kamen, dann konnte man einfach sagen, okay, was interessiert dich? Interessiert dich eher Technik oder Format oder Studio? Hast du ein Problem mit Hall und so weiter? Und dann ist man quasi zu der Sketchnote gegangen und konnte dann anhand der Elemente da Dinge erklären. Na, und für diesen Podcasting-Leitfaden, die Bebilderung, das sind quasi auch Ausschnitte aus dieser Sketchnote quasi. Ne? Also da ist viel wiederverwendet und verlinkt auch viel dann auf Threads im Sendegate, seien das jetzt so Mikrofone, ne, so Ralfs Neuentdeckung, das Boom Pro zum Beispiel, ne, dass man da einfach die Leute sehr schnell dann an die Orte führt im Schatzkästchen, genau.
Und das ist vielleicht auch was, also das ist für mich ein entscheidender Punkt, weil das war ja in den ganzen Vorgesprächen, die wir jetzt geführt haben, war es uns eigentlich wichtig, die Leute ans Podcasting ranzuführen. Wir wollen eigentlich nicht das tiefste, hinterste Detail klären, sondern einfach Lust drauf machen, zu podcasten. Also die Brigitte Hagedorn hat ja auch was in der Richtung geschrieben, ein Buch über Podcasting, was ja auch so ein bisschen an Leitfaden oder eine Anleitung ist. Und wir sehen uns da eigentlich nicht in Konkurrenz, sondern eher so als, wir wollen eigentlich alle dasselbe. Fangt an, macht es, ja, fangt einfach an zu podcasten und das soll, also den Spaß dabei soll man halt merken an den Leuten, die wir vielleicht einladen oder was wir erzählen und wie wir es erzählen, ist jetzt so eigentlich so die Intention, die wir haben, dass wir jetzt einfach die Einstiegshürde senken. Ja. Und
ich wollte nur ergänzen, weil natürlich auch meine Erfahrung ist, ja, erstmal, wenn man es einmal benannt hat, sein Equipment, will jemand meine Stimme hören? Um Gottes Willen, wie klinge ich fürchterlich? Also diese Angst einmal wegzuhaben, dass man seine eigene Stimme nicht hören kann. Und bei vielen Gästen, die das erste Mal, die ich mir eingeladen habe, das war immer die erste Reaktion, ob ich das zusammenbringe, ob ich das verständlich rüberbringe. Also, und bei jedem Gast kann ich es wirklich unterschreiben, nach 3 Minuten war das vorbei. Das hat funktioniert und die sind alle in einen Redefluss gekommen, dass das herrlich war. Also man muss wirklich nur einmal diese Angst überwinden und das läuft von alleine dann. Das ist immer wieder schön zu beobachten.
Und vor allem das Schöne ist, dass man eigentlich voneinander so viel lernen kann. Also was mir immer wieder auffällt, also ich habe so einen ähnlichen Hintergrund wie der Simon. Ich habe mich, glaube ich, 15 Jahre an Universitäten und Instituten rumgetrieben und bin halt sehr technikaffin dadurch. Komme auch aus der Elektrotechnik. Aber was ich nicht so gut kann, also ist einfach sprechen. Und es gibt halt unheimlich viele Leute, die genau aus der anderen Ecke kommen, die halt super tolle Sprecherziehung haben und dann vielleicht ein bisschen Angst vor der Technik. Und da kann man wunderbar zusammenkommen, denke ich mir. Das ist sich ergänzende Themen, ja, also Themengebiete. Das finde ich eigentlich auch sehr schön, dass man.
Das auch nochmal, wir hatten ja in dieser Liste, was jetzt dieses Jahr noch so ist, rund um welche Veranstaltungen wir vielleicht entweder dann podcasten können oder irgendwelche Aktionen planen können. Da haben wir noch 3 aufgeschrieben. Das ist zum einen mal die All Ears im Mai, der Podcast Summit von Spotify. Da zuckt vielleicht jetzt schon der eine oder die andere. Der International Podcasting Day im September und die Podcast Movement, also so, das ist wahrscheinlich so das Subscribe-ähnlichste Veranstaltungs- oder Subscribe-ähnlichste Event in USA im August. Und das hatten wir halt im Vorfeld auch gesagt. Wir wollen irgendwie einigermaßen neutral und unideologisch sein jetzt hier in dem Podcast. Also, weiß nicht, wie euch das geht. Ich habe das Gefühl, wenn im Sendegate irgendwie Diskussionen hochkommen, sei das jetzt rund um Spotify, Plattformisierung, dann gibt's immer dieses kommerzielle Podcast, Werbung, Qualitäts- versus Laber-Podcast. Also ich glaube, da gibt's ganz viel, ja, wie soll ich sagen, so Silos oder so Abgrenzungen, wo ich glaube, macht Sinn, erstmal irgendwie offen zu sein und zu sagen, auch wenn jetzt jemand sein Geld mit Podcasten verdient, ist das nicht verwerflich, da kann man auch Sachen von lernen und umgekehrt, auch mit Radio. Ich fand zum Beispiel die Subscribes, die in München waren beim Bayerischen Rundfunk und dann in Köln beim WDR oder beim Deutschlandfunk, total bereichernd, auch von Radioleuten mal die Sicht auf Podcasting zu hören. Also das wäre was mir wichtig ist, dass wir da einfach eine gewisse Offenheit haben und uns mit den Themen befassen und nicht abgrenzen und auch nicht national abgrenzen, ne? Im Sinne von in USA ist sowieso alles nur kommerziell im Podcast, sondern auch da mal hinschauen, da passieren auch spannende Sachen mit was Adam Curry macht, Podcastindex.org und solche Dinge. Ne?
Ja, sowas fehlt aber auch ein bisschen im deutschsprachigen Raum. So ein Index oder so ein Überblick, das ist natürlich auch schwer, zu diesen Zahlen zu kommen.
Ja, natürlich. Und auch, also ich merke es, weiß nicht, wie es bei euch geht, so Bekanntschaft, Verwandtschaft, wenn ich Podcasting sage, sagen alle Spotify. Richtig. Also kommt irgendwie Audio im Mainstream mehr und mehr an, ne? So wenn man ARD, ZDF Online-Studie liest, das geht ja jedes Jahr so ein paar Prozent hoch. Und aber irgendwie übernehmen da jetzt Plattformen quasi das Medium, wo wir uns jetzt denken, so Moment mal, das erzählen wir doch schon seit 10, 15 Jahren, warum sagen jetzt alle Spotify? Jetzt kann man irgendwie den Kopf in den Sand stecken oder halt versuchen auch aufzuklären, zu sagen, ja, das ist halt eher so Audio-on-Demand-Plattform, der hat nicht mal ein RSS-Feed und schaut mal, hier könntet ihr es auch so machen, könnt es vielleicht als zweiten Weg auf Spotify publizieren, aber dass wir uns da nicht irgendwie eingraben, sondern den Entwicklungen gegenüber halt auch offen sind in dem Podcast.
Ja, Simon, ich muss dir da ein bisschen recht geben, weil wir könnten uns nicht auf der einen Seite hinstellen und sagen, wir wollen Podcast einfach machen und dann sagen, ihr dürft aber nicht Spotify nehmen, weil ich glaube, das ist ein wirklich sehr einfacher Weg, um einzusteigen ins Podcasting. Heißt nicht, dass es der beste und der tollste Weg ist, aber es ist wirklich ein einfacher Weg und den brauchen wir uns nicht versperren. Das ist ja unlogisch sonst, wenn wir da jetzt sagen würden, gibt viele Dinge, die mir dort nicht gefallen, auch was du vorhin erwähnt hattest. Podcast Index hat auch Probleme. Das war das, was wir am Winterpodstock mal uns drüber unterhalten hatten in der Session. Aber ich denke mir, im Großen und Ganzen würde ich da auch gerne unideologisch rangehen und auch versuchen, diese Themen zu beleuchten. Wenn sich da einer anbietet und vorbeikommen will und hier sprechen will, warum nicht?
Ja, eben. Und ich glaube, dass dieses Unideologische ist jetzt gerade wichtig, weil es fast den Eindruck macht, dass es nur mehr Professionisten beim Podcasten gibt, weil wenn das die Radio- und Fernsehsendungen jetzt im zweiten Vertriebsweg als Podcast verkauft werden, dann sind natürlich da andere Techniken dahinter. Und diese Angst muss man wegnehmen. Das stimmt so nicht. Podcasting ist noch immer eigentlich ein bisschen, ich nenne es immer, Independent-Medium. Und das soll auch weiterhin so bleiben und das müssen wir verstärken wieder.
Ja, aber ich denke, in den Medien wird halt, wenn man sozusagen denen folgt, könnte man auf ein anderes Bild kommen. Ne? Ich habe neulich mal in dem OMR-Podcast Online Marketing Rockstars, da fiel irgendwie der Satz, sie haben so eine Marktforschung gemacht und sind irgendwie auf gut 500 Leute gekommen, die durch Podcasting Vollzeit ihr Geld verdienen. So, wo ich mir so dachte, so in unserer Blase würde man sagen, wahrscheinlich ist das nur Holgi und Tim und Lage der Nation und noch ein paar andere. Ne? Und ich glaube, das ist einfach spannend, da auch reinzuschauen, ne? Was es da für Ansätze gibt und für Methoden. Und auch, ich höre auch durchaus auch Radio-Podcasts. Ne? Ich fand Drosten-Podcast war zum Beispiel sowas letztes Jahr zur Pandemie. Das fand ich total gut, dass man da sehr schnell aufgeklärt wurde über medizinische Themen und man sich immer gewundert hat, was haben die für gruselige Webseiten für ihren Podcast und warum gibt's keine Kapitelmarken und warum sind die Shownotes so schlecht. Ne? Also da ist umgekehrt, wenn von den Radios eine Offenheit da ist, glaube ich, kann man da auch viel drüber lernen aus der Podcasting-Szene, was man eigentlich braucht, um so Radio als Podcast-Zweitverwertung gut auszuspielen. Ne? Das bin da offen, tatsächlich.
Vielleicht jetzt, wir sind ja doch schon fast eine Viertelstunde.
Wieder. Länger, als wir uns vorgenommen haben. 30
Minuten. Ja. Ja, vielleicht können wir noch ein bisschen einen Ausblick geben, was wir vorhaben mit dem nächsten Podcast.
Wir haben uns ja so committed, mal so grob im 2-Monats-Takt. Also wir haben uns 6 Episoden mal vorgenommen für dieses Jahr thematisch. Und vielleicht sagst du da was zu, Gero. Wir hatten auch die Idee, Gäste, und nachdem wir jetzt 3 männliche Stimmen sind, vielleicht auch vorzugsweise Gästinnen mal einzuladen, die von ihren ersten Schritten im Podcasting mal berichten, ne? Was bestimmt für Neulinge spannend sein könnte.
Ja, die Idee war auch so ein bisschen diese Hürde zu nehmen, dass selbst Leute, die in der Podcast-Szene jetzt bekannt sind, die haben ja auch mal irgendwann angefangen, irgendwie. Und die Geschichten sind bestimmt ganz lustig. Ne? Was für Probleme die hatten, das sind genau die Probleme sein, die alle anderen auch haben, wenn sie anfangen wollen zu podcasten. Und das hatten wir halt vielleicht uns überlegt, sowas als wiederkehrendes Ereignis zu haben im Podcast. Vielleicht gibt es da noch die eine oder andere Ecke, die wir vielleicht immer wieder mal bedienen, also irgendwelche Sachen, die wiederkehren. Und das war halt so die Idee, 6 Stück im Jahr. Das ist, glaube ich, auch für uns von der Freizeit her machbar. Zu viel vornehmen ist schwierig. Wenn es mehr werden, ist auch nicht schlimm. Aber die Idee ist halt, dass wir es wirklich versuchen, ein bisschen durchzuhalten und diesen Podcast irgendwie wieder aufleben zu lassen.
Wer jetzt schon mit den Hufen schart, also in der Langform gibt es da zum Beispiel von Mirko diesen Sendungsbewusstsein-Podcast, wo, glaube ich, so alle sehr bekannten Podcaster, Podcasterinnen schon mal waren. Ne? Ist aber eher so 2 Stunden lang, glaube ich, wenn ich mich so richtig erinnere an die Episoden. Wir werden versuchen, das eher kompakter zu machen, also eher wie so ein Teaser, ne? Dass man sagt, man hat gestern mal so 10, 15 Minuten dabei, um so Appetit zu machen und dann gegebenenfalls halt über die Shownotes dann zu einer Vertiefung zu verlinken. Ja. Das heißt, wir würden so ungefähr, ja, vielleicht auf der Republika oder kurz davor, ne, wenn die im Mai ist, in 2 Monaten, im Juni ist, in 2 Monaten, dass man so im Mai irgendwann mit der nächsten Episode vielleicht rechnen kann. Und bis dahin würde ich sagen, wer Interesse hat, schaut euch im Sendegate um, teilt die Info, dass der Podcast wieder zum Leben erwacht ist und schreibt uns gerne auch an. Ne? Da könnte man vielleicht die Nicknames noch sagen, wie ihr heißt. Also ich bin einfach Simon Dückert im Sendegate, ein Wort ohne Punkt und ohne Strich. Könnt ihr mich gerne anchatten?
Ich bin der Ebu mit Bertha Ulrich, Ebu.
Und ich bin der Gero, einfach nur die 4 Buchstaben.
Perfekt. Ja, super. Sehr gut, perfekt. Alles klar, dann, ja, dann wünsche ich euch einen schönen Tag noch. Bis bald.
Bis bald, grüß euch.
Ja, tschüss.
Ciao.
Sondersendung.